Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit den Grenzen der Kommunikation beschäftigen wir uns hier in der Echtzeit heute. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, beim folgenden Thema stoßen wir, ja, stößt die Menschheit wohl wirklich an ihre Grenzen? 2, 3 Generationen haben die Atomkraft zur Energiegewinnung genutzt, aber 30.000 Generationen müssen sich mit der Endlagerung der radioaktiven Abfälle beschäftigen. Und hier kommt jetzt auch die Kommunikation ins Spiel. Nicht nur, dass man so ein Endlager erstmal finden muss, man muss auch dafür sorgen, dass Informationen und Gefahrenhinweise über hunderte Jahre sicher weitergegeben werden. Ein Mann, der sich damit beschäftigt, ist Jochen Alswede, Physiker und Politikwissenschaftler. Er leitet die Abteilung Forschung und Internationales beim Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Guten Tag, Herr Alswede.
Ja, hallo, guten Tag.
Stellen wir uns mal vor, irgendwann in einigen Jahrzehnten liegen unsere alten Brennstäbe endlich irgendwo unter der Erde. Dann sollten die doch so sicher da unten sein, dass man sich auch nicht mehr um die kümmern muss. Aber ruht in Frieden ist anscheinend gar nicht angesagt.
Ja, bei der Endlagerung tun wir natürlich alles dafür, einen Standort mit bestmöglicher Sicherheit zu finden, der dann auch vollständig verschlossen wird, nachdem die hochradioaktiven Abfälle dort unter Tage gebracht worden sind. Aber dennoch müssen wir uns natürlich mit auch den Worst-Case-Szenarien beschäftigen. Und das heißt, wir wollen ja alle Informationen, die irgendwie mit der Sicherheit bzw. mit der Gefährlichkeit dieser Abfälle zusammenhängen, eben für nachfolgende Generationen aufbewahren, damit, wenn zum Beispiel neue Erkenntnisse vorliegen oder vielleicht auch Generationen nach uns einen neuen Wissensstand haben, damit sie dann noch eine gute Informationsgrundlage haben, um selbst informierte und gute Entscheidungen treffen zu können, obwohl eigentlich natürlich die Endlagerung ja gerade das Ziel hat, dass es keine Nachsorge mehr geben muss.
Wenn Sie sagen, alle Informationen, dann ist das mehr als ein Beipackzettel, ja?
Ja, wir gehen da aber tatsächlich gestuft vor. Es wird ein Archiv geben, beziehungsweise wir werden sogar an mehreren Standorten in Deutschland für diese sogenannte Langzeitdokumentation Archivstandorte aufbauen und dann betreiben, wo wirklich sehr viele Informationen gespeichert werden. Also die Frage, wie ist eine Entscheidung zustande gekommen für einen Endlagerstandort? Was lagert dort genau in der Tiefe? Wo lagert es genau? Wir werden aber auch neben eben solchen Archiven auch ganz gebündelte Informationen, die auch allgemein verständlich sind, zur Verfügung stellen. Das sind dann sogenannte Schlüsselinformationszusammenstellungen. Das wird dann eher so ein Beipackzettel sein, der für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit verständlich ist und an vielen Orten in der Bundesrepublik wahrscheinlich deponiert werden wird, sodass man einen guten Überblick über die wesentlichen Informationen hat, insbesondere auch um zu verhindern, dass es zum Beispiel ein unbeabsichtigtes menschliches Eindringen gibt, zum Beispiel durch Bohrungen an so einem Standort.
Wenn Sie sagen deponiert, dann frage ich mich, in welcher Form denn eigentlich? Ich glaube, 500 Jahre haben Sie geplant, müssen diese Informationen irgendwie haltbar oder lesbar gemacht werden. Das kann ja dann auch nicht in der Cloud passieren oder auf dem USB-Stick. Also da erfahren wir ja auch gerade einen enormen Wandel. Und wenn ich mal 500 Jahre zurückdenke, können wir ja die Lutherbibel von vor 500 Jahren auch nicht mehr einfach so lesen, ne?
Ja, ganz genau. Da sind wir wirklich an den Grenzfällen sozusagen des Informationserhalts. Wir haben den Anspruch, dass wir für mindestens 500 Jahre diese Informationen aufbewahren, weil unser Gesetz, das Standortauswahlgesetz für die Endlagersuche, schreibt eben vor, dass für mindestens 500 Jahre die Abfälle noch bergbar sein sollen. Das heißt, dass nachfolgende Generationen sie theoretisch nochmal wieder bergen könnten, wenn sie damit anders umgehen wollten. Und für diese 500 Jahre müssen wir gute Informationserhaltungsmechanismen finden. Das sind zum einen ganz klassische. Wir werden sicherlich analoge Speicherungsmöglichkeiten verwenden. Das heißt, spezielle Kombinationen aus Papier und Schreibstoffen, mit denen man dann wirklich tatsächlich Archive betreiben kann, so wie man es kennt. Wir werden aber auch, wie Sie es angedeutet haben, natürlich digitale Wege beschreiten und die großen Informationsmengen sicherlich auch digital speichern. Entscheidend ist, dass wir redundant vorgehen. Das heißt, dass wir Informationen an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Abstraktionsgraden speichern und so, dass sie möglichst verstanden werden können, dass man die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht. Das heißt auch, dass wir Sie übersetzen werden, zumindest die wichtigsten Informationen, in unterschiedliche UN-Sprachen. Und dass wir auch, um das wirklich ganz, die ganz einfache Information zum Beispiel über die grundsätzlichen Gefahren an einem Endlagerstandort zu vermitteln, auch da denken wir darüber nach, mit Symboliken, mit Informationsgrafiken vorzugehen und auch einen Endlagerstandort entsprechend zu markieren. Da gibt es aber international bisher sozusagen noch kein Konzept. Es gibt ja auch international noch kein Endlager, das in Betrieb ist für diese Abfälle. Von daher beschreiten wir da wirklich Neuland.
Es hört sich wahnsinnig an, ehrlich gesagt. Wir sprechen ja hier über Kommunikation und Sprache in dieser Sendung. Die Informationsweitergabe, die kann doch eigentlich nur funktionieren, wenn Generation für Generation das dann auch aktualisiert, oder? Also ich sag mal, so ein Wort wie Brennstab, das kennt ja in 500 Jahren keiner mehr.
Wir müssen davon tatsächlich ausgehen, ja. Das Wissen über die Technologien, die wir heute verwenden, insbesondere die Kernkraft, dass das nicht mehr vorhanden ist. Dass Gesellschaften auch vielleicht gar nicht mehr das Wissen haben, um sicher mit radioaktiven Stoffen umzugehen. Das heißt, wir wollen eben deswegen auch auf einer ganz einfachen Ebene zumindest darüber informieren, an welchem Standort welche Gefahr in Anführungsstrichen im Untergrund sich befindet. Das heißt, wirklich mit auch Symboliken, mit einfachen bis hin zu Bilderabfolgen, die man dafür wählen kann, um nicht natürlich die technischen Details vermitteln zu können, aber zumindest um deutlich zu machen und das Bewusstsein wachzuhalten, hier an diesem Standort ist im Untergrund sind gefährliche Stoffe gelagert. Bohrt hier bitte nicht und haltet euch von diesen Stoffen fern. Das müssen wir sozusagen organisieren, dass mindestens das klappt. Alles andere, wenn wir auch sozusagen noch viele andere Detailinformationen vermitteln können, wäre das natürlich schön. Wir tun alles dafür und speichern diese Informationen, damit das möglich ist. Aber das können wir sicherlich nicht garantieren.
Wie haben denn eigentlich frühere Hochkulturen ihre Informationen bewahrt? Mir fallen da Papyrusrollen ein oder Tonscherben. Man kann natürlich auch in Stein meißeln. Ist es auch eine Überlegung, so ganz auf alte Formen des Bewahrens zurückzugreifen?
Ja, definitiv. Wenn man sich die ältesten Zeugnisse von Schriftsprache anschaut, dann haben wir ja die Keilschriften, die so 5.000 bis 6.000 Jahre alt sind und sehen, dass sozusagen durch einen Informationserhalt über diese Zeiträume möglich ist. Das heißt, wir werden sicherlich am Standort selbst auch mit Gravur arbeiten, mit einer Art von Eingravur in Stein beispielsweise. Allerdings wird das auch natürlich nicht eine Garantie dafür sein, dass es funktioniert. Allein schon die Frage, wird eine Sprache noch verstanden in einigen hundert Jahren, einigen tausend Jahren, ist ja tatsächlich offen. Auch da müssen wir letztendlich den Weg gehen, dass wir aus heutiger Sicht so viele Möglichkeiten, wie es geht, durchdenken und möglichst viel Informationen dann in unterschiedliche Sprachen beispielsweise eben übersetzen, damit die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht wird, dass es noch zumindest teilweise verstanden werden kann.
Mit wem tauschen Sie sich eigentlich aus, Herr Alswede? Es hört sich ja wie ein extrem anspruchsvolles Forschungsvorhaben an, das im Prinzip die ganze Welt umtreibt. Jeder Staat muss ja eine Lösung finden.
Ja, jeder Staat, der Kernenergie betrieben hat oder betreibt, muss dafür Lösungen finden, das stimmt. Wir haben auf der Ebene der OECD eine Reihe von Arbeitsgruppen, die insbesondere zu diesem Thema arbeiten. Da tauschen wir uns intensiv mit anderen Staaten aus. Man muss aber heute sagen, auch wenn die Frage nicht neu ist, die USA beispielsweise haben in den 70er, 80er Jahren schon angefangen, sich über Markierungen von Endlagerstandorten Gedanken zu machen, hatten dann verschiedene Wettbewerbe auch, wie man Markierungen machen kann, dass es so Dornenfelder gibt aus Metalldornen, die dann über Endlagerstandorten an der Oberfläche errichtet werden, um abschreckende Wirkung zu haben beispielsweise. Wir haben aber bis heute nicht die klare Lösung für dieses Thema. Ich glaube, die wird es auch wahrscheinlich nie geben. Aber wir haben eben noch kein fertiges Konzept, auch bei den Staaten, die jetzt ein Endlager in den nächsten Jahren in Betrieb nehmen wollen, wie Finnland. Auch da sozusagen gehen die Debatten noch weiter. Es gibt dann noch nicht die eine Lösung für.
Und wie geht's Ihnen damit? Haben Sie manchmal schlaflose Nächte? Ist ja eine Mordsverantwortung.
Für uns ist das eher eine total spannende und interdisziplinäre Aufgabe erstmal. Und es macht sehr viel Spaß, sich tatsächlich auch natürlich darüber Gedanken zu machen, internationalen Austausch dafür zu organisieren und auch Forschung dafür zu betreiben. Von daher betrachten wir das eher als eine Aufgabe, ja, die damit einhergeht, dass man jetzt eben das Atomzeitalter sicher abwickelt und Wir stellen eben fest, dass die Folgen der Nuklearenergienutzung uns ja als Gesellschaften eben noch wesentlich, wesentlich länger beschäftigen werden als die Nuklearenergienutzung selbst. Das ist sozusagen jetzt die negative Auswirkung dieser Technologie, die wir da spüren. Aber wir wollen als interdisziplinäres Team eben dafür sorgen, dass möglichst verantwortungsvoll jetzt mit diesen Hinterlassenschaften umgegangen wird, auch für die Generationen, die nach uns kommen.